Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung. Der Podcast für deinen Führungserfolg. Hier bist du richtig, wenn du den Wechsel in eine Führungsposition erfolgreich bewältigen möchtest. Es erwarten dich spannende Episoden, vollgepackt mit Führungswissen und inspirierende Interviews mit Gesprächspartnern, die das Thema Führung aus faszinierenden Blickwinkeln beleuchten. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 unseres Podcasts Durchstarten mit Führung. Mein Name ist Gregor Heise und in diesem Podcast soll es um das Thema gehen: Erholung. Hast du auch einen schönen Urlaub hinter dir oder vielleicht bist du noch im Urlaub? Also ich kann für mich persönlich sagen, ich habe einen sehr entspannenden August gehabt. Hier in Österreich, genauer gesagt in Pressbaum, das ist kurz vor den Toren Wiens, wo ich wohne. Dort haben wir sehr schönes, zum Teil auch extrem warmes Wetter gehabt, aber das war wunderbar, man konnte draußen sitzen die ganze Zeit. Man konnte es sich richtig gut gehen lassen, die Seele baumeln und wir haben auch ein paar Ausflüge unternommen. Es war eher so ein Österreich-Urlaub, aber der war wunderbar. Also kann ich sagen, dass ich nach diesem August in einem sehr gut entspannten Modus bin. Das hat mir auch schon sehr gut geholfen, denn vorige Woche hatte ich ein Psi-Top-Kompetenzberater-Ausbildungsseminar. Also abgehalten und das ist ja immer eine sehr spannende Herausforderung, anderen Menschen die Psi-Theorie näher zu bringen und sie auch in der Anwendung der Top-Diagnostik zu qualifizieren. Und da braucht man natürlich auch sehr viele Ressourcen, persönliche, und wenn man natürlich so in einem entspannten Zustand hinkommt mit einem gut verbrachten Sommer, dann ist das schon eine runde Sache. Es soll aber hier in diesem Podcast, in dieser heutigen Episode jetzt gar nicht so sehr um mich und meine Urlaubsaktivitäten gehen. Es geht mir eigentlich eher um die Frage der Entspannung. Mein Satz oder meine Behauptung ist zunächst einmal, dass ich sage, jeder, der Höchstleistung vollbringen möchte und Führungskraft zu sein, ist eine Aufgabe, die Höchstleistung verlangt. Der braucht auch Entspannung. Ich glaube auch, wir brauchen darüber gar nicht lang zu debattieren, dass Entspannung zu finden auch in der heutigen Zeit immer schwieriger geworden ist. Die Ansprüche an die einzelnen Personen, also auch an dich, sind sicher sehr hoch. Und wenn du den ganzen Tag sehr eingespannt bist, eben, dann ist die Frage, wie finde ich jetzt wirkliche Entspannung, oftmals eine wirkliche Herausforderung. Schauen wir uns einmal an, warum braucht man überhaupt Entspannung? Entspannung brauche ich dann, wenn ich Stress habe. Stress bedeutet ja nichts anderes als Druck oder Anspannung. Und Stressphänomene, das ist zunächst einmal eine hochkomplexe Reaktion unseres Organismus auf Anforderungen von außen. Da werden dann Stresshormone ausgeschüttet und der Organismus schaltet einfach einen Gang höher, um den Anforderungen von außen gerecht zu werden. Beim Stress kann man dann noch unterscheiden zwischen dem sogenannten Eustress und dem Distress. Und der Eustress, das ist der positive Stress, könnte man sagen. Du kennst sicher Situationen, wo du leicht unter Stress stehst, weil du möchtest zum Beispiel eine gute Arbeit leisten, die hat einen bestimmten Abgabetermin, es drängt auch schon die Zeit, aber es ist eigentlich noch genügend Reserven da und du merkst, du musst dich schon ganz gut anstrengen, um das noch rechtzeitig hinzubekommen. Und dann kann es sehr leicht sein, dass diese mäßige Stresssituation dazu führt, dass du in diesen sogenannten Flow-Zustand kommst. Und dieser Flow-Zustand ist eben dadurch ausgezeichnet, dass man eine sehr geschärfte Wahrnehmung hat, dass man einen guten Zugang zu sich selber hat, dass man sich gut spürt, dass man einen hohen Grad von Kreativität entfalten kann. Und das wäre also dieser mäßige Stress, der dann zu einer guten Arbeitsleistung beiträgt. Deshalb ist es gar nicht so gut, wenn man bei der Leistung eher sich mäßige Leistungsziele setzt, sondern in aller Regel ist es so eine mäßige Überforderung oder Anforderungsbedingung ist eigentlich leistungsfördernd. Das wäre also dieser sogenannte Eustress. Und dann gibt es noch den De-Stress. Das ist also der Stress, der dann einfach für den Organismus zu viel wird. Der entsteht dann, wenn man nach dieser Stressphase eben keine Entspannung mehr hat. Also wenn eine Stresssituation auf die nächste folgt oder wenn der Stress permanent andauert, dann führt es eben dazu, dass der Organismus gewissermaßen dauernd in einen Alarmzustand versetzt wird. Die Stresshormone sind dann so hoch, dass sie dann gar nicht mehr abgeführt werden können. Und wir brauchen eine gute Möglichkeit, um Stress dann wieder auch abzubauen. Und das nennt man eigentlich dann die Entspannung. Also wenn der Stress die Anspannung ist, dann ist die Entspannungsphase auch wieder dieses Reduzieren der vor allen Dingen eben der Hormone, die Stress ausgelöst haben. Man hat es heute schon sehr gut untersucht, was im Einzelnen da alles dahinter steckt. Und ich möchte nur auf einen wichtigen Mechanismus verweisen, der beim Stress bedeutsam ist. Und zwar ist das der sogenannte Hippocampus. Der Hippocampus ist in den tieferen Schichten des Gehirns angesiedelt und schaut im Grunde wie eine Art Seepferdchen aus, daher auch der Name. Also dieser Hippocampus hat eine Seepferdchenform. Der Hippocampus spielt eine ganz besondere Rolle, die Erlebnisse des Tages in das Langzeitgedächtnis überzuführen und mit früheren Erfahrungen zu verbinden. Man nennt es dann auch ein episodisches Gedächtnis. In diesem episodischen Gedächtnis werden Ereignisse des Tages mit Gefühlen, Erfahrungen, alten Erinnerungen und so weiter vernetzt. Und dass diese Vernetzung auch passieren kann, dafür ist dieser Hippocampus notwendig. Der speist gewissermaßen dieses Gedächtnis eben in wohl dosierten Paketen gewissermaßen mit Informationen und reguliert dann auch, dass diese einzelnen Informationen mit anderen Informationen verknüpft werden. Dieses Gedächtnis, von dem wir da sprechen, nennt man auch Extensionsgedächtnis. Das heißt eben deshalb Extensionsgedächtnis, weil es so eine riesige, ausgedehnte Netzwerkarchitektur besitzt. Und im Kern macht dieses Extensionsgedächtnis auch deine Persönlichkeit oder dein Selbst aus. Das Selbst wächst über Erfahrungen. Der Hippocampus sorgt dafür, dass diese Erfahrungen in dieses Selbstsystem eingespeist werden. Das ist die eine Funktion des Hippocampus. Die zweite Funktion des Hippocampus ist, dass der Hippocampus Erfahrungen abrufen kann, die man in bestimmten Situationen dann benötigt. Das ist eine ganz wichtige Funktion, wenn es um Stresssituationen geht. Nehmen wir einmal als Beispiel eine Situation, in der es um Stressregulation geht. Du hättest etwa eine Präsentation zu halten, du bist etwas nervös, etwas aufgeregt und wenn dein Hippocampus gut funktioniert, unter Anführungszeichen, dann wird er dir in dieser Situation die Emotionen einspielen, die einfach für die Bewältigung der Situation notwendig sind. Also Emotionen der Beruhigung oder du fühlst dich kompetent, sagst dir vielleicht auch einen Satz, ich werde das gut schaffen, was auch immer. Also da wirkt dann dein Selbst, deine Erfahrungen, die du hast, deine Emotionen wirken dann auf diese Situation ein. Das nennt man Selbstberuhigungskompetenz. Man hat nun herausgefunden, dass bei mäßigem Stress der Hippocampus besonders gut arbeitet. Das ist auch der Grund, warum im Flow-Zustand, den ich schon vorher beschrieben habe, man das Gefühl hat, dass man sich besonders gut spürt. Hier ist eben das Selbst sehr aktiv. Man ist dabei, man ist in geht in dieser Sache auf, man spürt sich gut. Also da hat der Hippocampus die Fähigkeit, dass er das Selbst besonders gut aktiviert. Wenn der Stress allerdings zu lange andauert, dann beginnt der Hippocampus seine Tätigkeit langsam einzustellen und der Selbstbezug schwindet. Das ist auch etwas, was wir aus der Alltagserfahrung kennen. Wenn der Stress besonders hoch ist, hat man das Gefühl, dass man sich nicht selbst spürt oder dass man nicht mehr bei sich selbst ist. Dass man irgendwo auch das Gefühl hat, nicht das zu tun, was man gerne möchte, zu funktionieren. Im Prinzip beginnt hier ein Rückfall auf einfachere Prozesse des Organismus. Der Organismus macht dann gewissermaßen sein Überlebensprogramm. So ein Überlebensprogramm ist aber auch dadurch gekennzeichnet, dass man einfach sich mit dem Nächstbesten nur mehr beschäftigen kann. Also wer auf Überleben programmiert ist, der hat gar keine Möglichkeiten, die Dinge aus der Weite zu sehen, sondern der schaut halt, was ist im Fokus, was ist als nächstes zu tun. Es geht gewissermaßen dieser ganzheitliche Überblick verloren. Dieser ganzheitliche Überblick wird eben auch durch das Selbst reguliert und durch das Selbst gesteuert. Natürlich lässt sich der Stress nicht hundertprozentig ausschalten. Das ist eine Illusion. Wir müssen mit dem Stress in irgendeiner Form zurechtkommen. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass wir immer wieder den Kontakt zum eigenen Selbst gut aufbauen und immer wieder gewinnen. Und das geschieht eben in Erholungsphasen. Gerade in Erholungsphasen gelingt es uns, dass wir wieder mit unserem Selbst in Beziehung treten, unter Anführungszeichen. Wie kann man jetzt dieses Selbst und diesen Selbstbezug stärken? Im Prinzip dadurch, dass man alles fördert, was einen mehr zu sich selbst bringt. Jetzt ist das mit dem Selbst so eine Sache. Das Selbst ist in einem System angesiedelt, das uns nicht direkt zugänglich ist. In der Psychologie sagt man, es ist ein implizites Format. Das, was uns selbst als Person ausmacht, was unsere Werte sind, was unsere Emotionen betrifft, ist uns nur in Teilen bewusst. Also wir wissen natürlich sehr vieles über uns auszusagen. Ich denke, jeder kann viele Dinge auch von sich selber benennen. Aber man kommt sein ganzes Leben immer wieder auf neue Aspekte seiner eigenen Persönlichkeit drauf. Das wussten schon die alten Griechen. Beim Orakel zu Delphi steht ja Tōkhnō auton, also das heißt, erkenne dich selbst. Also wer bist du wirklich? Ja? Und diese Aufgabe ist ja ein Leben lang zu leisten. Und das ist, also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass dieser Selbst eben nur in Teilen einem bewusst werden kann. Und das Zweite ist, dass es einem nur dann bewusst wird, dieses Selbst, wenn man in dem Modus der Entspannung ist. Also wer in einem aufgeregten, in einem angespannten Modus ist, der findet sehr schwer diesen Selbstzugang. Und wie kann man jetzt diesen Selbstzugang fördern? Ich möchte einfach ein paar Tipps oder Ideen geben, wie man das machen kann. Was ganz Einfaches ist, sich mal anzuschauen, was habe ich auf meiner täglichen To-Do-Liste oder was ist meine Projektliste. Und da gibt es sicher Themen dabei, die man als Herzensanliegen betrachten könnte. Und diese Herzensanliegen, also um die es einem wirklich geht, für die man sich wirklich einsetzt, die sind eben sehr häufig mit dem eigenen Selbst verknüpft. Daher wäre mal ein erster Schritt, dass man versucht, diesen bewusst mehr Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken. Eine zweite Möglichkeit ist es, dass man Gespräche führt. Und zwar mit einem Gesprächspartner, der einem aber nur zuhört, ohne Tipps zu geben. Jemand, der einfach nur da ist. Ich habe das selbst einmal in einer Übung gemacht zur Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte, dass man einfach Paare bildet und der eine erzählt 10 Minuten von sich und dann der andere 10 Minuten und Die Aufgabe ist einfach nur, dass der andere zuhört, gar nicht irgendwelche Kommentare abgibt, auch nicht viele Fragen stellt, sondern einfach nur als Resonanzkörper gewissermaßen da ist. Also das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, denn dann kommt man eigentlich auch zu sich selbst. Ein dritter Tipp ist, Ruhe- und Besinnungsphasen einzuplanen. Und das ist auch eine Situation, in der eben nichts geschieht. Keine störenden Ablenkungen, keine Nebenbeschäftigungen, nicht Fernsehen, sich nicht mit was mit dem Smartphone beschäftigen, sondern einfach nur bei sich selber sein. Die Augen zu schließen, vielleicht mal einen Sinneskanal auszuschalten. Manche möchten auch gern meditieren, aber das ist dann schon wieder eine weitere Technik sogar schon. Hier geht es einfach nur, dass man vielleicht ein paar Minuten einmal am Tag zwischen zwei Arbeiten einfach mal so eine Besinnungsphase einlegt. Sich einfach hinsetzen, entspannt zurücklehnen, die Augen schließen und einfach einmal nichts geschehen lassen. Ja. Ein vierter Punkt wäre, dass man seine eigenen Werthaltungen einmal reflektiert. Was ist dir denn wichtig in deinem Leben? Wofür möchtest du dich einsetzen? Man kann bewusste und unbewusst wirksame Motivatoren und Werte übrigens heute sehr gut messen. Ich biete dazu selbst ein Messverfahren an, das nennt sich der Operante- und Motivtest. Damit kann man diese unbewussten, sehr stark prägenden Motivatoren aufzeigen und sein Leben auch danach gestalten, dass man mehr das lebt, was man eigentlich unbewusst gerne möchte. Also wenn dich das interessiert, bitte mit mir einfach Kontakt aufnehmen. Das lässt sich sehr leicht bewerkstelligen und man kann dadurch einen sehr großen Schritt vorwärts gehen. Der fünfte Tipp wäre Kreativität. Also einfach etwas machen, was einen sich selbst ausdrückt. Es geht aber hier jetzt wenig darum, dass man sagt, ich muss jetzt Klavier spielen beispielsweise und ich nehme jetzt irgendeine Sonate von Beethoven vor und ich muss die jetzt perfekt spielen und ich gehe zum Üben. Das ist auch nichts Schlechtes, aber es geht hier eher darum, dass man sich selber ausdrückt, nicht etwas zu leisten. Ja? Das kann Musik sein, das kann zu den anderen Tanz sein, das kann Malerei sein, das kann Singen sein. Also etwas, wo man ja auch basteln ist eine Möglichkeit, irgendetwas Kreatives herstellen, wo man das Gefühl hat, ich leiste einfach etwas aus mir selbst heraus, ohne Anspruch, dass hier etwas Perfektes abgeliefert wird. Ein sechster Tipp wäre, sich mit Kunst zu beschäftigen. Das knüpft ein bisschen auch an die Kreativität an. Einfach mal ein Museum besuchen, zu schauen, welches Kunstwerk spricht mich an. Und jetzt auch nicht dahin gehen und sagen, ich muss jetzt die Kunst des 17. Jahrhunderts möglichst in mir aufsaugen, sondern einfach sagen, ich gehe mal durch ein Museum, schaue mir was an und dann warte ich einfach mal auf ein Bild, das mich anspricht, versenke mich darin und überlege mir, ja, warum spricht mich das eigentlich an? Was sagt mir das? Was sagt das auch über mich selber aus? Ein siebter Tipp wäre, erzähle von früher. Das ist eine sehr interessante Sache, wenn man beginnt, einfach anderen Menschen zu erzählen, wie es früher gewesen ist. Man kann dazu Fotos oder alte Briefe zu Rate ziehen, Dinge, die man gesammelt hat, oder auch Fernsehsendungen, die man gerne angeschaut hat, was auch immer. Es geht hier einfach darum, dass man Kontakt bekommt zu dem, wo man herkommt und was einen sehr stark geprägt hat. Organisiert doch einfach mal solche Dialogkreise, einfach wo sich Menschen zusammentreffen und mal ihre Erfahrungen austauschen, wie es früher gewesen ist. Auch hier geht es nicht darum, dass man irgendeinen Arbeitsauftrag erfüllt, sondern einfach sich gegenseitig befruchtet und draufkommt, ja, was hat uns eigentlich auch geprägt. Der achte Tipp ist dann die Fortführung, der Blick in die Vergangenheit, also wie gesagt, Fotoalben, alte Bücher, Orte der Kindheit zu besuchen, einmal zu schauen, ja, wie war denn das damals? Was hat mich daran fasziniert? Wie sehe ich heute da drauf? Wo finde ich da ein Stück meiner Persönlichkeit wieder? Der neunte Tipp ist sehr einfach, führe ein Tagebuch. Das ist nicht weiter zu kommentieren. Der zehnte Tipp ist, stelle dir vor, dein Leben wäre zu Ende. Was würdest du denn über dich schreiben? wenn jemand einen Nachruf auf dich verfassen würde, was würde da drinnen stehen? Schreib einfach mal so einen Nachruf. Was soll man über dich sagen? Wie ist das Leben verlaufen? Was waren die Erfolge? Was ist weniger gelungen? Was wurde verpasst? Was ist versäumt worden? Das kann eine sehr interessante Übung sein, einmal herauszufinden, wo sind meine wahren Werte, Zielsetzungen, wo möchte ich dann auch letztendlich ankommen. Und daraus kannst du dann leicht, das wäre dann schon der 11. Tipp, eine Vision deines Lebens erstellen, wo könnte es hingehen. Also es gibt noch viele, viele andere Fragestellungen, die dein Selbst stärken können. Du merkst aber auch dabei, dass ein bisschen Selbstkonfrontation auch dazugehört. Also ohne den einen oder anderen Blick auf gewisse Stolpersteine, die man hat, ist einfach kein Selbstwachstum möglich. Aber wenn du dein Selbst stärkst, dann hast du aber langfristig auch viel mehr davon, als wenn du dich bloß ablenkst und auch den nächsten Kick suchst, um vorhandenen Stress zu reduzieren. Wenn dich diese Fragen einmal angesprochen haben, dann leg einfach los. Wenn du Unterstützung möchtest, bin ich gerne für dich da. Ich habe einige Coaching-Formate, die ich dir anbieten kann, um genau dem eigenen Selbst auf die Spur zu kommen. Und mich würde es sehr freuen, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Du findest meine Kontaktdaten unter www.heisetraining.at. Und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.heisetraining.at/podcast/Folge 18. Es hat mich gefreut, dass du diese Folge wieder angehört hast. Bitte gib mir doch gerne einen Like bei iTunes und abonniere diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal, dein Gregor.